Blume und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen. Hallo, Herr Professor!
Hallo, Herr Doktor!
Leute, wir sind wieder beieinander und ich habe den Inan heute vor, richtig zu testen. Jetzt heute wollen wir ein bisschen rangehen. Drei Fs habe ich dabei. Ja, das eine sind Familienwerte, das andere ist Fediversum. Ich trage ein Fediversum-Shirt von Digital Courage. Fediversum sind nicht kommerzielle Medien, warum die besser sind als kommerzielle Medien. Und feministische Ökonomie. Das ist was für ihn ganz Schwieriges. Und zumindest hat er das angedeutet. Inan, fangen wir doch damit an. Feministische Ökonomie, schieß los. Was ist das und was ist dein Problem?
Sehr schön. Wunderbar, jetzt habe ich gar keine Chance mehr. Ja. Nein, Quatsch. Also feministische Ökonomie und wir haben ja auch manchmal gesagt feministische Ökonomik. Streng genommen gibt es einen Unterschied, aber in der Praxis nicht wirklich. Vielleicht das nur kurz am Rande. Also wenn wir von Ökonomie an sich sprechen, meinen wir meistens alles so praxisbezogene. Also feministische Ökonomie, wie man die also wirklich umsetzt und wie das funktioniert. Und ansonsten die Ökonomik meint meistens so die akademische Auseinandersetzung von etwas. Aber wie gesagt, wir benutzen das ohnehin sehr synonym miteinander. Das Konzept selbst ist wieder mal, wie mir ja erstmal grundsätzlich immer gefällt, so ein neues heterodoxes Modell, wie wir das ja nennen. Wir sprechen ja von orthodoxen Modellen, wo wir sagen, das ist so gesamtgesellschaftlich etabliert.
Da ja, rechtgläubig übrigens. Ja, ihr merkt, die Wissenschaft ja hier arbeitet mit theologischen Begriffen. Orthodox heißt eigentlich rechtgläubig. Also die rechtgläubige Wissenschaft, Betriebswirt oder Wirtschaftswissenschaft und die heterodoxe, also die ketzerische.
Genau, ja. Da stecken ja die Heretiker sozusagen. Jawohl. Drin, genau. Ne? Wobei hetero natürlich, kennen wir ja, passt übrigens auch dazu gleich, aber können wir gleich nochmal direkt dazu sagen. Meint natürlich wieder so eine Abweichung vom das, was wir Mainstream nennen. Wir lehren und lernen häufig ja immer wieder die Klassik oder Neoklassik, wie wir das nennen. Das auch nur kurz vereinfacht gesagt für alle. So dieses Standardbild von der Ökonomie. Wir wollen unsere Gewinne maximieren. Und wie kann ich auf der einen Seite vielleicht meine Kosten senken oder gleichzeitig mit dem, was ich habe, das meiste rausholen. Das ist so ganz, ganz grob zusammengefasst unser klassisches Bild der Ökonomie. Und das hat natürlich eine Reihe von Problemen, weil ja viele, viele Aspekte ausgeblendet werden. Da haben wir noch und nöcher drüber gesprochen. Homo economicus war ja quasi die Geburtsstunde unseres Podcasts. Sagen wir auch noch ein bisschen wieder was dazu. Es gibt aber viele, viele Konzepte und Theorien, die teilweise widersprechen, die teilweise ergänzen oder das auch großteils bestätigen, aber so ein kleines Aber ranhängen. Und eins dieser heterodoxen Modelle oder Konzepte ist halt die feministische Ökonomik. Und da steckt natürlich schon das Programm so ein bisschen im Namen drin. Der Feminismus. Etwas, was früher vielleicht so fast schon ein derogativer Begriff war.
Derogativ heißt herablassend. Also, ja, genau. Wir haben einen Professor im Raum. Ich übersetze.
Ja, genau, übersetz mal deutsch-professorisch.
Genau, deutsch-professorisch, genau. Derogativ heißt herablassend. Ja, genau. Ganz genau.
Weiter. Wobei, das ist ja einer dieser Begriffe, bei denen sich diese Zielgruppen den ja zu eigen gemacht haben.
Ja.
Wo man dann sagt, ihr dürft dieses Wort nicht benutzen, sondern nur noch wir quasi. Und dann ist es irgendwann natürlich in den Mainstream gegangen. Ist heute also weitgehend wertneutral, wenn man es natürlich so meint.
Das ist wie bei Quaker oder Shaker. Das sind Religionsgemeinschaften, die hat man verspottet, ja, dass die rumzittern, ja, shaken, quaken. Und die haben das dann auch für sich übernommen und haben dann gesagt, okay, dann sind wir die Quaker. Und heute kann man Quaker sagen oder auch Shaker sagen, ohne dass es noch negativ
war. War ja bei Protestanten übrigens ja auch mal so gewesen. Protestanten, genau. Die können nur protestieren, sind die ganze Zeit rumprotestieren, diese Protestanten.
Genau. Merkt ihr ja. Ja, genau.
Alles sehr gut. Ja, so war es natürlich auch mit dem Feminismus. Aber interessanterweise steckt jetzt der politische Feminismus zumindest nicht ganz so tief in der Wissenschaft, wirtschaftswissenschaftlichen drin. Da geht es, wie der Begriff vielleicht vermuten lässt, um die Rolle der Frau in der Wirtschaft. Heißt also, sie unterstellt erstmal, dass grundsätzlich Frauen oder allgemein geschlechterspezifische Besonderheiten in der klassischen Ökonomie ausgeblendet werden oder mindestens nur so eine Art zweite Geige spielen. Umstand, den ich auch gar nicht so wirklich anzweifeln will, weil das häufig tatsächlich zutrifft. Wenn auch nicht ganz, wie das Konzept es vielleicht ausdrücken mag, aber da kommen wir natürlich noch dazu. Vor allen Dingen einerseits Aspekte wie zum Beispiel die Pflegeökonomie zum Beispiel oder Care Economy oder Care Work, wie es im Englischen dann heißt. Aber natürlich auch Punkte wie zum Beispiel, dass Frauen in der Wirtschaft systematisch benachteiligt werden. Wir kennen das ja, die Debatte um zum Beispiel geringere Löhne, die Frauen immer wieder haben. Und auch ein großer Punkt für Nachhaltigkeit zum Beispiel steckt auch in der feministischen Ökonomik drin, also nachhaltiges, auch geschlechtsorientiertes Wirtschaften. Das vielleicht zuerst mal so zur kleinen Zusammenfassung. Wir werden bestimmt noch auf so ein paar Einzelpunkte mit eingehen. Hast du schon mal von diesem Konzept gehört? Wie stehst du dazu insgesamt erstmal?
Ja, also ja, natürlich, ja. Weiß ja, Banker ursprünglich ein großes Interesse an Wirtschaft. Und ich habe ja sehr viel gearbeitet zu Demografie. Also ja, Religion und Demografie, warum haben Religiöse mehr Kinder und so weiter. Und die Demografie war ja ursprünglich auch sehr stark ökonomisch geprägt und die Ökonomie hat salopp gesagt versagt. Ich sehe das so, die feministische Ökonomie oder Ökonomik, würde man in dem Fall vielleicht sogar sagen, bringt endlich eine Perspektive rein, die meines Erachtens zu Unrecht verloren gegangen ist. Wenn du den Begriff Oikos nimmst, ja, den wir in Ökonomie am Anfang haben, das ist das Haus, ja, wird auch auf Welt angewendet. Die Ökumene umschreibt die ganze Welt, ja, und die Ökologie ist die Lehre von der Umwelt, der Mitwelt, wie es eigentlich heißen will, ja. Aber genau das hat man in der Ökonomik meines Erachtens verloren. Wir haben drüber gesprochen, den Homo economicus als Mann gedacht. Und wenn du jetzt denkst an das Thema Haus, ja, du bist Betriebswirt und das ist ja sozusagen schon, man hat also ausgerechnet die Tätigkeiten, die wirtschaftlichen Tätigkeiten, die im Haus stattgefunden haben, ausgelagert und hat gesagt, na ja, was da die Frauen machen, kochen, Kinder erziehen, alte pflegen, Care-Arbeit, Pflegearbeit.
Unbezahlte Arbeit,
das ist ja gar nicht richtig Wirtschaft. Richtig Wirtschaft ist nur, was die Männer da draußen in der Fabrik machen. Das ist echte Wirtschaft. Und das ist auch das, was bei Thema Medien, ja, wenn wir in einem kommerziellen Medium aktiv wären, wenn wir hier diesen Videocast und Podcast für Geld betreiben würden, dann wäre es echte Ökonomie. Mhm. Dadurch, dass wir es als Fediversum machen, kostenfrei, ja, wir tragen alle Kosten selber, niemand muss irgendwas zahlen, wir nehmen auch keine Spenden, ist es theoretisch gesehen gar nicht ökonomisch. Ja, wir stellen freie Güter zur Verfügung, Gemeingüter zur Verfügung. Und das ist gewissermaßen, was mich eben auch tatsächlich dran stört. Einmal haben wir dadurch eine Ungerechtigkeit, dass zum Beispiel genau die Frauen, die oft auch Kinder erziehen, die auf Zeiten der Berufstätigkeit verzichten, die sich für die Familie, ja, ich will mal sagen, mit aufopfern, sind dann oft genau diejenigen, die später im Alter arm sind, obwohl sie ja die Rentenzahlerinnen und Rentenzahler der nächsten Generation großgezogen haben. Und zum Zweiten eben ist auch der Blick dadurch verschoben. Wir werden reiche Gesellschaft mit hohem Bruttosozialprodukt, aber gleichzeitig merken wir irgendwie, ja, die Zukunftshoffnung, Familien, ganz viele Werte, Familienwerte, die uns was wert sind, gehen dabei verloren. Wir haben wahnsinnig wenig Kinder, unsere Gesellschaften implodieren teilweise. Und das ist, was mir damals halt auch bei der Demografie aufgefallen ist. Es geht mir also nicht darum zu sagen, Männer oder Frauen sind bessere Menschen. Ja, das weißt du, ich bin der Auffassung, Menschen sind gleichwertig. Aber ich glaube, dass die Ökonomik die Perspektive von Frauen so lange verdrängt hat, dass wir sie jetzt unbedingt wieder brauchen. Ansonsten quasi machen die Wirtschaftsberechnungen meines Erachtens nach keinen Sinn. Wir sind heute in einer Situation, wenn du dein Kind zu Hause erziehst, dann ist es nicht ökonomisch. Gibst du es in den Kindergarten, dann ist es plötzlich Wirtschaftstätigkeit. Wenn du deine alte Mutter zu Hause pflegst und versorgst, ist es keine Ökonomie. Tust du sie in ein Altenheim, dann ist es plötzlich wirtschaftliche Tätigkeit. Das heißt sozusagen, wir haben die Lebenszusammenhänge und auch die ganzen Leistungen, die Menschen füreinander erbracht haben, aus der Wirtschaft rausgerechnet und nur den Teil als Wirtschaft gesehen, mit dem man Money, Money, Money machen kann, und zwar Mann, Money, Money, Money machen kann. Ja. Und das ist quasi, warum ich mich so für feministische Ökonomik ausspreche.
Ja. Das ist ein Aspekt, den ich 100% teile. Es ist natürlich möglich zu sagen, ja gut, das ist vielleicht nicht Teil zum Beispiel dessen, was unser Bruttoinlandsprodukt messen möchte oder soll. Es ist quasi nicht das Ziel und nicht der Anspruch davon. Fair enough, kann man ja so sagen, das ist nicht Ziel davon. Aber dann müssen wir natürlich auch so weit gehen zu sagen, naja, dann brauchen wir vielleicht eine bessere Kennzahl. Also vielleicht auch noch mal ganz kurz Bruttoinlandsprodukt. Das ist immer etwas, also, was man ständig hört in den Nachrichten und so weiter. Und einer dieser Punkte, der für uns Wirtschaftswissenschaftler natürlich auch so ein bisschen wie das Alphabet schon bekannt ist, aber vielleicht auch dann nicht für alle. Es geht im Grunde eigentlich um die Leistungserbringung, also Waren und Dienstleistungen innerhalb einer Periode, typischerweise ein Jahr, abzüglich irgendwelcher Vorleistungen. Also wenn ich zum Beispiel Brot herstelle als Endprodukt, dann ziehe ich sozusagen den Weizen ab. Es geht ja um eine Wertschöpfung, das Zeug wird immer wertvoller und wir wollen nur wissen, was am Ende übrig bleibt. Nettoinlandsprodukt wäre übrigens abzüglich der Abschreibungen, aber die interessieren uns ja nicht in der Wirtschaft. So, das heißt, das mal kurz zusammengefasst, für wenn ich halt wissen will, wie stark eine Volkswirtschaft ist, nehme ich ja traditionell, eigentlich praktisch seit es die Wirtschaftswissenschaften gibt, ein bisschen später dann doch schon, nehme ich halt dieses berühmte Bruttoinlandsprodukt. Und da kommen ja per Definition nur Güter und Dienstleistungen rein. Werte. So, und jetzt kommt meine Kritik. Ich kann das nicht gleichsetzen mit Werte, weil wir da nicht mal besonders philosophisch werden müssen. Was ist überhaupt ein Wert? Wie kann man den ermitteln? Wir Wirtschaftswissenschaftler haben da gute Antworten drauf. Aber ich glaube, es genügt nicht, diese Antworten. Dass wir eben dann sagen, ja, etwas, was ich grundsätzlich irgendwie verkaufen kann, ne, vielleicht oder was andere mir dafür bieten würden. Naja, wir können das ja erweitern. Also, es gibt ja die Pflege als Business gewissermaßen. Ist ein boomender Sektor, vielleicht traurigerweise auch. Sollte man das mit Menschenleben per se machen? Aber es gibt ja viele, viele solcher privaten Altenpflegeheime und so weiter. Gucken wir in die USA, da ist es ja noch raubtierhafter im Grunde. Da ist der gesamte Gesundheitssektor komplett for-profit orientiert, anders als hier. Aber dafür fließt das dann natürlich auch in die Berechnung des Bruttoinlandsprodukts mit ein. Es ist ja eine Dienstleistung, die dabei entsteht. Mein Kritikpunkt oder mein erster, muss ich fairerweise sagen, ist, wir brauchen dafür kein Konzept, das es unnötig von der Begrifflichkeit her zumindest einschränkt. Ich werde noch weitere natürlich im Laufe noch ein bisschen präsentieren an Argumenten, aber das wäre so ein Argument zu sagen, ich glaube, wir können das ein bisschen anders nennen, nämlich sowas wie pluralistische oder holistische Ökonomie, weil ich auch weiterhin glaube, dass wir dadurch wieder diese berühmte Reaktanz schaffen. Sobald irgendjemand dieses Wort Feminismus hört, und es ist längst kein Schimpfwort mehr per se, aber sobald jemand diesen Begriff hört, geht er gerne mal wieder auf Abstand.
Er geht dann auf Abstand.
Wobei man fairerweise sagen muss, es gibt auch einige Frauen, die sich so ein bisschen, ist auch interessant zu sehen, sehr gegenstellen, aber machen wir uns nichts vor, es sind meistens Männer. Und die wollen natürlich dann, mich interessiert gar nicht, was so die Tenants, die Bestandteile, meinetwegen dieser Konzept ist, dieser ökonomischen Theorie. Da steckt Feminismus drin, das ist wieder irgendwas für Linksgrün-Versiffte, die irgendwie die Welt verbessern wollen, indem sie Händchen halten und Regenbogen malen oder irgendwie sowas. Ja. Das ist also schon mal einen meiner Kritikpunkte zu sagen, wir müssen das nicht unnötig darauf direkt beziehen, lass es uns vielleicht anders umbenennen und genau oder gleichzeitig meinetwegen genau dieses Problem angehen, vielleicht einen neuen Koeffizienten schaffen oder halt eine komplett neue Kennzahl, die eben auch ausdrückt, was zum Beispiel Frauen, nicht nur Frauen, aber hauptsächlich Frauen, auch immer in den Haushalten leisten oder auch außerhalb der Haushalte. Ich spreche auch von Männern, die zum Beispiel in Ehrenämtern stecken. Eigentlich traurig, dass viele der Dinge, die wirklich notwendig sind für eine Gesellschaft, in Ehrenämtern hängen, die in dem Sinne nicht so bezahlt werden, wie sie es eigentlich verdient hätten.
Ja, also Familienwerte, es ist tatsächlich so, dass Sarah und ich, wir bekommen heute einen Preis, eine Auszeichnung der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, Mormonen, werden Sie einige kennen. Ich habe da letzten Oktober eine Rede gehalten in Utah, die kam sehr gut an. Ich habe auch den Mitt Romney gelobt, mich gegen Antisemitismus ausgesprochen, über das Sonderkontingent für die Jesidinnen und ihre Kinder gesprochen.
Siehe letzte Folge.
Genau, siehe letzte Folge. Und daraufhin gab es einen Hate-Storm, einen Shitstorm von Trump-Anhängern und Rechtsdualisten. Und diese Kirche hat interessanterweise ganz anders reagiert, als man erwartet hat. Wir haben gesagt, jetzt ziehen wir uns nicht zurück, sondern jetzt verleihen wir dem Blume und seiner Frau einen Preis. Ja, das lassen wir nicht auf uns sitzen, weil die leben als Christ und als Musliminnen miteinander und haben quasi diese Familienwerte sehr gewürdigt. Deswegen bekommen wir jetzt diese Auszeichnung undotiert. Aber ich habe gesagt, okay, wenn ihr so mutig seid, dann nehmen wir das auch an. Weil genau das, du hast es angesprochen, was sind Werte? Ja, was macht sozusagen das Leben aus? Und da würde ich zum Beispiel sagen, Liebe ist ein klassischer Wert, der in der Ökonomik in der bisherigen keine Rolle spielt oder kaum eine Rolle spielt, außer man kauft sie sich, aber ob es dann noch Liebe ist, ist ja wieder eine Definitionsfrage. Und wenn wir nur was ganz Einfaches anschauen, zum Beispiel, wenn wir zu Hause Essen kochen mit unseren Familien oder für unsere Familien oder wenn Kinder Dubai-Schokolade herstellen, ja, und dann auch mit dem Podcast-Freund vom Papa teilen, dann ist das alles keine wirtschaftliche Tätigkeit. Wenn sie das Gleiche machen würden in einem Restaurant, ja, wenn also, ob jetzt Väter oder Mütter, anfangen, nur noch in Restaurants zu kochen und nur noch dort zu essen, würde unser Bruttosozialprodukt, unser Bruttoinlandsprodukt durch die Decke gehen, aber gleichzeitig würde die Gesellschaft wahrscheinlich ärmer werden. Und damit es klar ist, es geht mir überhaupt nicht drum, Restaurantbesuche, Altenpflege, Kindergärten, im Gegenteil, ja, das alles abzuwerten. Wir nutzen das auch und ich finde es großartig. Ich gehe gerne ins Restaurant mit der Familie. Alle unsere Kinder waren im Kindergarten. Einer meiner Opa ist in einer Altenpflege. Darum geht's nicht, sondern es geht darum zu sagen, was sagt es über unseren Blick aus, wenn er sozusagen all diese Lebensbereiche nur anerkennt, wenn sie außerhalb des Hauses stattfinden und wenn sie bezahlt werden. Und die Gefahr dabei, und die sehe ich durchaus, ist, dass man sagt, naja, wir speisen das sozusagen ab. Ja, jetzt Russland, Putin sagt, Frauen sollen wieder 8 Kinder haben und dann kriegen sie eine Auszeichnung und 11.000 Euro. Kann ich nur sagen, das ist damit nicht gemeint, sondern gemeint ist, wenn wir wirklich einen Blick auf die Gesellschaft werfen, der fair ist. Ja, ich bin einverstanden, pluralistische, holistische Ökonomik wäre das dann zu sagen, welche Leistungen erbringen Menschen füreinander? Und dann ist auch die Leistung, die eine Mutter oder ein Vater durch das Kochen, durch Wäsche waschen, durch Pflege, durch Erziehung, die sind auch was wert. Oder wie du gesagt hast, wenn jemand in einem Verein sich engagiert, wenn jemand im Jugendgemeinderat sich engagiert, sich in einer demokratischen Partei engagiert. All das ist keine wirtschaftliche Tätigkeit im engeren Sinne. Aber ohne das würde unsere Gesellschaft zerfallen und tut sie ja teilweise auch. Und das ist gewissermaßen der Punkt. Also ja, ich bin dann einverstanden, wenn man dann sagt, man macht eine pluralistische Ökonomik, wo man die verschiedenen Perspektiven, man könnte ja auch alt und jung, ja, oder wir hatten den Ressourcenfluch, was ist die Perspektive von Ökonomis von Ländern, die ausgebeutet werden, wo die Rohstoffe aus dem Boden gerissen werden und in die reichen Länder verkauft werden. Also man kann ja verschiedene Perspektiven einnehmen. Was ich aber der feministischen Ökonomik zugute halte, ist, dass sie eine Perspektive zur Sprache bringt und ein Gerechtigkeitsproblem anspricht, das in den vergangenen Jahrhunderten unter den Tisch gefallen ist. Einer der Begründer der Nationalökonomie, der Thomas Robert Malthus, hat das Aufziehen von Kindern sogar zum Problem gemacht. Ja? Der hat quasi gesagt, die Armen sind selber schuld, dass sie so viele Kinder haben und hat damit gefordert damals in Großbritannien, erfolgreich übrigens, dass man die Armenfürsorge einstellt. Also er hat nicht nur den Menschen vorgeworfen, dass sie viele Kinder haben, sondern dann auch noch die Unterstützung streichen lassen. Und das sind halt Sachen, wo ich sage, und das ist ein Begründer der Nationalökonomie. Aus diesen Impulsen ist dann der Sozialdarwinismus und der Eugenik wesentlich draus entstanden. Wo ich schon sage, da wünsche ich mir in der Ökonomik auch eine Tradition der Kritik, wie wir das ja in anderen Bereichen auch erwarten, wo man sagt, okay, da lag unser Fach auch mal wirklich gewaltig daneben. Und stattdessen erlebe ich heute noch viel zu viele Homo economicus Männer, die immer noch den gleichen Mist erzählen, oder dann haben wir Finfluencer wie Hoss und Hopf, die immer noch die gleiche Story erzählen und vor allem bei jungen Männern wiederum damit punkten.
Ja, total. Das Problem hast du eigentlich auch schon wieder ganz gut angerissen von der klassischen Ökonomie, die vor allem damals, heute auch nicht viel weniger, versucht hat natürlich auch normativ aktiv zu werden. Auch das grob übersetzt, also eigentlich nur fast schon dogmatische Aussagen darüber zu machen, wie etwas zu sein hat.
Genau, also normativ heißt wertsetzend. Ja? Also man kann quasi Wissenschaft beschreiben, wie entwickeln sich Dinge. Wenn man sie normativ macht, dann sagt man, wie sollen Dinge sein. Ja? Und genau.
Und da haben wir gerade ein Beispiel dafür gehört, zu sagen, naja, das ist scheinbar das Problem, wir haben zu viele arme Leute. Also sorgen wir dafür, dass es nicht mehr so viele arme Leute gibt, indem wir denen möglichst die Grundlage dafür nehmen, sich zu vermehren. Und meine Sorge ist, dass wir mit so einem Konzept, vor allem wenn da halt so einen immer noch irgendwo provokativen Begriff wie dann halt Feminismus enthält, provokativ deswegen, weil sich gerne viele auch daran anstoßen, dass wir Gefahr laufen, genau darin wieder reinzufallen. Beispiel sind zum Beispiel Dinge wie, sagen wir mal, eine Frauenquote. Normalerweise sind ja Feministinnen und Feministen durchaus auch, gerade feministische Ökonomen, der Auffassung, und da kommen wir wieder in diesen normativen Bereich, dass zum Beispiel Dinge wie Frauenquoten direkt förderlich wären, zum Beispiel für eine direkte Partizipation von Frauen in der Wirtschaft. Würde ich zum Beispiel natürlich jetzt auch erstmal normativ, bevor ich es quasi mit Quellen belege, natürlich kritisieren, weil ich dann sage, das ist interessant, weil wir das in einem meiner Marketing-Vertiefungsfächer kurz angerissen hatten, nämlich, dass das häufig eine Sache der Beschreibung ist, des Labels. Wenn ich zum Beispiel sage, Frauenquote heißt, wir wollen dafür sorgen, dass ein Mindestanteil Frauen irgendwo dabei sind. Grundsätzlich eine super Idee, weil wir wissen alle, je diverser wir sind, gerade von Geschlechtsverteilung her, desto vielseitiger funktioniert auch etwas, verschiedene Blickwinkel und so weiter. Jetzt kann ich aber auch, ohne das Konzept zu ändern, einfach den Namen ändern. Ich könnte sagen, ich möchte eine Begrenzung für Männer einführen. Und das hat sofort eine ganz andere Konnotation, weil das dann automatisch heißt, ich lasse weniger Männer rein in das Ding, selbst wenn sie genauso oder meinetwegen sogar besser qualifiziert wären. Und ob das richtig ist oder nicht, unabhängig davon, ob das sogar die besseren Ergebnisse bringt, und ich bleibe dabei, gemischt ist immer besser, wird das für wahnsinnigen Widerstand sorgen. Und ich würde auch sogar behaupten, dass sich zum Beispiel eine Frau, die über eine Frauenquote reingekommen ist, dann auch immer wieder fragen muss, bin ich hier drin wegen meiner Fähigkeiten oder weil ich eben das richtige Geschlecht zu der Zeit hatte. Das heißt, die feministische Ökonomik, nicht alle übrigens, die jetzt für eine Frauenquote sind, sind automatisch feministische Ökonomen, aber die, die das propagieren häufig, versuchen damit dann zu argumentieren, dass das erstmal ein wissenschaftliches Fundament trägt, welches sich aus der feministischen Ökonomik heraus bilden kann, weil wir dadurch dann dafür sorgen, dass Frauen, die sonst vielleicht schlechtere Chancen hätten, und das haben sie, das müssen wir einsehen, das haben sie, dadurch mehr oder weniger gezwungen oder gepusht werden können, aber auf Kosten eines anderen Geschlechts. Und ich bin dafür, Anreize zu schaffen, aber ich glaube, mit Verboten per se, je nachdem, wie wir das nennen würden, werden wir das halt kaum schaffen. Und wenn wir etwas schaffen wollen, müssen wir das versuchen, gemeinsam mal wieder einen Weg dorthin zu finden. Und ich glaube, unter dem Label werden wir uns wahnsinnig schwer damit tun.
Ja, da kann ich mitgehen, was Wirtschaft angeht, weil ich natürlich als Kunde dann auch das Recht habe zu sagen, wenn ein Unternehmen keine Frauen im Vorstand hat und sich quasi nur auf eine bestimmte Identität stützt, dann werden die Produkte wahrscheinlich auch die entsprechenden Schwächen aufweisen und ich kann mich immer noch für andere entscheiden. Ich sehe das ein bisschen anders dann, spätestens wenn es um Politik geht, also Parlamente, Parteien, auch Gerichte, weil dort ist es praktisch so, dass die Öffentlichkeit repräsentiert werden soll.
Das ist gut.
Und da würde ich dann schon sagen, es muss nicht eine feste Quote sein, weil du hast natürlich auch zum Beispiel die Altersverteilung. Ja, jüngere Leute können auch sagen, wir wollen repräsentiert sein, oder die Bundesländer, ja, dass nicht irgendwie alle aus Berlin kommen, sondern dass da eben auch Leute aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen und aus Thüringen vertreten sind. Deswegen glaube ich quasi, machen Quoten im politischen und juristischen Bereich Sinn, wo man sagen muss, da geht es um Repräsentativität. Da haben die Wählerinnen und Wähler, das Volk, ein Recht drauf, dass nicht große Teile der Bevölkerung gar nicht drin vorkommen. Bei Wirtschaftsunternehmen, da würde ich sagen, klar, da kann man sagen, die stehen miteinander im Wettbewerb. Und wer zu doof ist, auch Frauen in Führungspositionen zu befördern, der hat es halt nicht kapiert. Und dann kommen halt auch entsprechende Produkte raus. Ja, Boeing, Mercedes demonstrieren es ja gerade, wohin Shareholder Value führt, wenn man dann halt quasi gut laufende Firmen über Jahrzehnte abzockt, Rekorddividenden ausschüttet, Boni ausschüttet und jetzt zahlen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Unternehmen den Preis dafür. Das ist dann etwas, wo man sagen kann, der Markt regelt, ist ja ein ganz schwieriger Satz. Aber da kann man drüber diskutieren, was Politik und Recht angeht, würde ich aber wirklich sagen, da möchte ich, dass eine gewisse Repräsentativität der Geschlechter, des Alters und auch der Länder, also der Bevölkerungsanteile, schon da ist. Es würde mich auch zum Beispiel in Baden-Württemberg stören, wenn alle Kabinettsmitglieder, alle Regierungsmitglieder nur aus Württemberg kommen und nicht aus Baden, ja, oder nur aus Städten und nicht auch aus ländlichen Regionen. Ich glaube, eine Demokratie sollte sich immer um eine gewisse Repräsentativität bemühen. Und deswegen gehören für mich in eine moderne Regierung auch hälftig Männer und Frauen.
Deswegen, sehr gut, da habe ich zum Beispiel gar nicht so wirklich drüber nachgedacht, zum Beispiel über den Bereich. Ja, das klingt logisch, nachvollziehbar. Ey, deswegen ist es auch so gut, ne, miteinander, auch wenn man nicht immer hundertprozentig so übereinkommt, bei gewissen Themen auch mal wirklich drüber zu quatschen. Das macht für mich nachvollziehbar Sinn. Gleichzeitig, wenn wir nämlich schon bei der Wirtschaft sind, muss ich mich nämlich auch fragen, wem nützt das am Ende wirklich, wenn ich so an die typischen Beispiele wie die Kassiererin, die Bäckerin oder sowas denke, die haben ja mit Frauenquoten nicht wirklich viel zu tun. Da wird nicht gesagt, irgendwie jetzt, da darf kein Mann sitzen, da muss eine Frau hin, die haben da halt weniger mit zu tun. Oder die halt Teilzeit beschäftigt sind oder sowas. Ja, in der freien Wirtschaft irgendwo. Meinetwegen niedrig bezahlte Jobs oder bis hin ins mittlere. Da kommt das ja auch nirgendwo an. Ich habe halt das Gefühl, dass auch solche Diskussionen eher dafür sorgen, dass man im Grunde so wieder ein bisschen so Gesellschaftsspaltung macht. Ja. Was halt gut funktioniert, und deswegen bin ich ja, sage ich ja immer wieder, ich bin für die Anreize, weniger für die Verbote, sind zum Beispiel diese ganzen Förderprojekte für diese berühmten MINT-Fächer, von denen man ja immer wieder spricht. Also Mathematik, Informatik, Technik, was hat man noch, Naturwissenschaften, ne? Das ist so die Abkürzung für MINT. Dass es da so spezielle Förderprogramme gibt für Mädchen, Frauen, das weibliche Geschlecht insgesamt, weil das natürlich solche typischen Klischeefächer sind, wo man sonst immer nur die männlichen Nerds halt meinetwegen darin sieht. Ja. Mhm. Ich bin selbst ausgebildeter IT-Systemelektroniker, habe das noch fertig gemacht, habe relativ schnell gemerkt, dass ich da nicht arbeiten will in der Welt. Aber es kann auch damit zu tun haben, dass ich tatsächlich in einer viel zu männlichen Umgebung war. Ich weiß, es ist immer ein bisschen ironisch, das von einem Mann selbst zu hören, aber das hat mich wirklich sehr gestört in meinem gesamten Ausbildungszug. Gab es in meiner Klasse kein einziges Mädchen, keine einzige Frau. In der Parallelklasse gab es eine und wiederum in der letzten und dritten auch. Und die, eine von den beiden, ist Jahrgangsbeste geworden. Mhm. Und da gab es noch nicht wirklich irgendwelche Förderprogramme und so weiter. Also mir kann keiner erzählen, dass natürlich Frauen in irgendeiner Form erstmal benachteiligt sind, intellektuell oder was auch immer. Ich bin gleichzeitig aber auch realistisch und sage, körperlich sind wir Frauen natürlich überlegen. Also wer mir im Gegenteil erzählen will, der hat Realitätsprobleme.
Ja, ich würde sagen, im Durchschnitt.
Also, ey, natürlich.
Ja, also es ist wie Körpergröße.
Klar.
Du kannst nicht, genau.
Nein, absolut.
Nicht natürlich. Jeder Mann ist stärker als jede Frau und auch nicht schneller, sondern es sind natürlich Durchschnittswerte. Und
Nee, absolut. Genau. Aber jetzt mal so im Schnitt natürlich betrachtet, klar, der Mann ist halt körperlich häufig überlegen. Und aus diesem Grund haben wir Männer meistens auch die körperlicheren Jobs. Liegt halt näher oder ist einfacher, kann man natürlich so argumentieren. Aber das sind auch nicht unbedingt die Jobs, die super top bezahlen. Da oben in den zum Beispiel Management-Positionen, wo die Leute ja augenscheinlich nicht wirklich einen Beitrag leisten, da ist so eine Art Free-for-All. Da im Grunde kommt es, rein meinetwegen biologisch betrachtet, natürlich zu keinem Unterschied. Wir haben mehr und mehr immer wieder bewiesen natürlich, dass Männer und Frauen dieselben Potenziale hier und da haben, wenn wir die Körperlichkeit vielleicht mal ein bisschen ausklammern. Aber genau dafür müssen wir halt die Anreize schaffen. Und die feministische Ökonomik versucht das in meinen Augen ein bisschen zu forcieren, eben über dieses Normative, manchmal auch ein bisschen Dogmatische. Wir können natürlich das Politische nicht davon trennen, dieses Gesellschaftspolitische. Da steckt auch viel Gender, viel Identity und so weiter drin. Alles Punkte, die muss man auf jeden Fall besprechen und damit einbauen. Ich weiß halt nur nicht, ob es sich lohnt, unter diesem Label diese Konzepte reinzumischen, weil da zum Beispiel auch viele dieser Nachhaltigkeitsaspekte reinkommen. Was hat jetzt unbedingt Vegetarismus oder Veganismus oder eben allgemein Nachhaltigkeitsdenken zwangsläufig mit der feministischen Ökonomik zu tun? Ja, immer wieder mehr ein Punkt für mich zu sagen, lasst uns doch das Label erstmal ein bisschen ändern und dann mal gucken, was wir wirklich empirisch zunächst einmal erfassen können, ohne direkt schon mal anzufangen, über Verbote und Gebote zwangsläufig zu referieren.
Ja, es ist interessant, weil natürlich den Bereich, den wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist ausgerechnet unsere, nämlich die Wissenschaft. Ja, überwiegend staatlich finanziert, IU jetzt ja nicht. Also deine Uni ist ja quasi dann nochmal eine andere Struktur, eine privatwirtschaftliche Struktur, aber zum Großteil staatlich finanziert. Und da war es eben so, dass ganz lange Frauen verboten war, zu studieren und quasi gleichzuziehen. Und im Spiegel 43 vom 19. Oktober 2024 ist ein ganz interessantes Interview drin mit Helma Sick. Das ist eine der bekanntesten deutschen Betriebswirtinnen, also dein Fach. Sie ist jetzt 83 Jahre alt und engagiert sich seit Jahrzehnten dafür, dass zum Beispiel auch Frauen sehr früh sich beraten über Altersversorgung, dass sie nicht einfach ihren Job aufgeben, weil der Mann das sagt und dann nachher brennt er mit der jungen Sekretärin durch und sie landen in der Altersarmut und so. All diese Geschichten, die wir ja tausendfach kennen und die auch jede Gesellschaft kennt, ja, wo also Sexismus dann sozusagen auch wirtschaftlich stattfindet und wo Frauen dann auch in Not und Elend leiden, da wendet sie sich halt dagegen und sagt, okay, wenn die Frau zu Hause bleiben möchte, was ja okay ist, aber dann bitte einen Ehevertrag, dann muss eben drinstehen, was bekommt sie dafür und wie ist es mit der Altersversorgung, weil das auch dann den Mann dazu zwingt, dann tatsächlich zu überlegen, okay, wenn sie jetzt nicht arbeitet, was bedeutet das an Verlusten, an nicht nur an Einkommen, sondern an Rentenansprüchen und wie teilen wir das Ganze eigentlich auf? Und das ist, glaube ich, etwas, was ich durchaus schon normativ verstehe. Also, dass man eben, hier sehe ich eine Wissenschaftlerin, die quasi gesagt hat, Vorsicht, Leute, der bisherige ökonomische Blick ist einseitig männlich. Und ich habe ja immer wieder Finfluencer kritisiert, nicht pauschal, aber eben jeweils im konkreten Fall. Ich würde mir auch mehr Finfluencerinnen wünschen und sogar gemischte Teams wünschen, weil dass man Menschen informiert über Wirtschaft und so weiter, das sollte nicht nur eine Domäne von Männern sein. Und ich habe ein Problem damit, dass selbst heute bei YouTube und so weiter diese ganzen Finanz- und Wirtschaftsinformationen stärker von Männern nachgefragt werden für Frauen. Du weißt übrigens, das ist auch gar nicht traditionell. In der Bibel, das Lob der Hausfrau, wie es genannt wird, kann man nachlesen, sozusagen spielt im Judentum eine enorme Rolle. Da ist sie diejenige, die das Geld verwaltet. Und sie ist diejenige, die die Wirtschaftstätigkeit hat. In der meisten Zeit der traditionellen Kulturen war es so, dass zu Hause, also in der Ökonomik, im sozusagen die Frau das Sagen hatte, die Frau des Hauses hat den Innenbereich, das die Bediensteten und so weiter kontrolliert. Und das ist etwas, wo du natürlich recht hast, das war auch nicht quasi gerecht. In der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung gibt es diesen riesigen Streit, dass man gesagt hat, weiße bürgerliche Frauen, Suffragetten, haben für sich Rechte erkämpft, aber zum Teil dann auf Kosten zum Beispiel von schwarzen Bediensteten. Ja, die mussten die Arbeit zu Hause machen und sich um die Kinder kümmern, damit sich die weiße bürgerliche Frau befreien konnte. Also da gibt es natürlich auch Verwerfungen intern. Aber der Grundansatz, den Blick darauf zu richten, und nicht so zu tun, als ob Wirtschaft Männersache wäre, was weder inhaltlich noch historisch noch religiös noch kulturell stimmt, das würde mir, ich will nicht sagen reichen, aber das wäre ein Ansatz. Also meine Bitte an alle, die uns da zuhören, Ökonomie, Ökonomik ist irre interessant, ja, und ihr seht ja mit Inan Inje, das macht jedes Mal Freude. Aber bitte lasst euch nicht in die Schiene drängen, Geld wäre eine Angelegenheit, die nur den Mann interessieren muss. Zum einen nicht, wenn ihr Frauen seid, weil dann, das wird euch irgendwann auf die Füße fallen, dann, wenn ihr ausgetrickst werdet, wenn ihr in Altersarmut landet. Und zum zweiten auch nicht von Männerseite, weil es dem modernen Leben nicht entspricht und weil es eigentlich auch der Geschichte der Menschheit nicht entsprochen hat. Frauen waren auch Jägerinnen. Frauen haben von Anfang an in der Ökonomie, in der Hofwirtschaft, in der Hauswirtschaft eine große Rolle gespielt. Im Türkischen kennst du es, ist es oft so, dass die Frauen den Familienschatz verwaltet haben.
Inoffiziell.
Ja, aber zum Beispiel auch das Gold, Gold, das man bei einer Eheschließung schenkte. Also ich weiß nicht, wie es in der Tradition von Serras Familie wurde mir ganz klar gesagt, dieses Gold verwaltet die Frau. Man traut Männern da manchmal nicht zu, dass er sagt, die hauen es auf den Kopf. Aber die Frau, die verwahrt sozusagen den letzten Schatz der Familie. Und all das sind Dinge, wo ich sage, das ist bei einer männlich geprägten Ökonomik zu lange runtergefallen und das müsst ihr wiederentdecken.
Das fairerweise muss man sagen, dieses Goldgeschenk, das typischerweise auch vom Mann kommt, geht ja eigentlich auch nochmal auf dieses leicht sexistische Element zurück, zu sagen, die Frau könnte niemals, wenn es schief läuft, auf sich selbst aufpassen. Dieses Gold ist sozusagen ihre Absicherung, dass sie sich über Wasser halten kann, bis sie einen neuen Mann hat. Aber sonst alles, was du gesagt hast, absolut richtig. Also gerade sicherlich auch in westlichen Kulturen, aber ich sag mal gerade bei uns, wobei du kennst uns, wir sind da auch ziemlich gemischt. Ich kann zumindest für meine Familie sprechen. Die Macht zu Hause ist nun mal Setter. Also Ich lese regelmäßig Finanzierung, Investition als Vorlesungsfach. Das ist, so nennt man es, wenn ein Professor Unterricht gibt. Man spricht von Lesen, kommt ja aus der Vorlesung. Ich lese dieses Fach, aber ich lasse diese Entscheidung meistens trotzdem bei ihr. Damit mache ich es mir natürlich einfach. Man könnte mir jetzt vorwerfen, zu sagen, du willst ja jetzt noch nicht arbeiten und dich damit beschäftigen.
Die Mental Load.
Ja, ganz genau. Das ist eigentlich auch irgendwo egoistisch. Aber gleichzeitig, das ist voll ihr Ding und sie will das auch. Sie ist der Typ, der zum Beispiel lieber solche Sachen kontrolliert und organisiert. Natürlich entscheidet sie das niemals diktatorisch per se. Wir sprechen am Ende doch drüber. Aber ich bin dann derjenige, der dann eher auf sie vertraut. Sie macht mir vielleicht einen Vorschlag, ein, zwei, wie sie sich das vorstellt. Und meistens, ja, okay, wird schon stimmen und dann wird schon passen. Ja, selbst wenn ich es also der Theorie meinetwegen besser weiß oder besser kann. Sie ist natürlich irgendwo die Macht dahinter. Und die Zeiten sind auch vorbei, wo das jetzt heimlich natürlich passiert. Ja, ich habe es gerade so ein bisschen angescherzt natürlich, aber das ist bei vielen Familien so, kenne ich das natürlich. Was wieder so ein Punkt ist, das ist ja, wir können uns ja einen Finanzberater mieten oder sowas, ja, oder einen Auftrag geben zu sagen, hier, check das mal alles und dann wird natürlich wieder Geld ausgegeben, also Werte entstehen, das ist ja Teil der Volkswirtschaft, dieser Sektor. Oder ich überlasse es jemandem, der genial ist in diesem Bereich, jemanden, der es liebt, beziehungsweise die es liebt, Dinge vielleicht zu organisieren, sich mit Leuten zu streiten am Telefon. Das ist ja im Grunde ihr Job, wie ich das immer so zusammenfasse. Und im Grunde bessere Ergebnisse rausbringt als ich, der ja theoretisch zumindest akademisch vielleicht mehr Ahnung davon haben sollte. Und das wird dann natürlich nicht erfasst. Vielleicht will das auch in dem Sinne gar nicht erfasst werden, wenn man nur vom BIP sprechen. Aber hast du schon recht, vielleicht wird es ja Zeit, da möglicherweise eine neue Kennzahl oder sowas zu entwickeln. Wäre ja nicht das erste Mal. Wir haben es ja auch so mit Ungerechtigkeit versucht. Ne? Der Gini-Koeffizient zum Beispiel, manchmal Gini-Koeffizient genannt, wäre so eine Möglichkeit. Ja? Oder eben mal was zu finden, wo wir halt diese nicht bezahlte Arbeit endlich mal erfassen. Dann vielleicht unter einem anderen Label. Aber ich glaube, bei der Sache sind wir uns ja komplett einig.
Ich muss da dran denken an die V2-Moms. Das fand ich so witzig damals, als Schnellimbissketten quasi erforscht haben, wie man Familien ja zu McDonald's, Burger King und so weiter bekommt. Fiel das Modell oder das Phänomen der V2-Moms auf.
Was ist ein V2-Mom?
Das sind
das Auto?
Nein, V2-Moms sind die Mütter, die Veto einlegen. Wir gehen da jetzt nicht hin. Und deswegen hat man dann Salat und so weiter eingeführt, damit es dann auch gesunde Sachen gibt. Also man musste quasi das Veto der Moms, also der Mutter, im Amerikanischen quasi überwinden. Da auch gedacht habe, okay, da geraten mal sozusagen diese heimlichen Machtverhältnisse, ja, sozusagen mal ein bisschen auch in den Blickpunkt der Ökonomik. Aber ich hätte noch die Frage an dich, weil du gerade gesagt hast, das Gold, die Absicherung. Wir haben das Phänomen der Tradwives gerade ganz stark im Internet. Also Frauen inszenieren sich als traditionell und unterwürfig und machen in der Schürze für ihre erfolgreich, also reichen, wohlhabenden Männer, bereiten sie das Mittagessen zu. Das ist natürlich hochgradig inszeniert und sie inszenieren sich ja selber, sind also auch selbst eigentlich Unternehmerinnen, aber es wird quasi vorgespielt, dass das traditionell wäre. Ja, genau. Also es ist ja eigentlich sozusagen schon ein Widerspruch in sich, aber wie immer, wie bei den Finfluencern auch, es fallen Millionen Leute da drauf rein, yay. Meine Frage ist, ich würde sagen, dass genau der Gedanke an Absicherung ein richtiger Gedanke ist. Also ich habe überhaupt, nochmal, ich habe nichts dagegen, wenn eine Frau und ein Mann sich darauf einigen, auf ein Lebensmodell, das wir traditionell nennen würden. Ich bin Religionswissenschaftler, ich habe ständig mit traditionell lebenden Menschen zu tun. Das ist nicht mein Problem, sondern mein Problem ist, wenn dabei nicht gesehen wird, was das für die Absicherung auch der Frau und Mutter bedeutet. Also macht einen Ehevertrag, guckt danach, dass vielleicht für sie auch Geld zur Seite gelegt wird, damit, wenn er stirbt, sie verlässt, whatever, damit sie nicht in Armut landet. Also ich hätte quasi ein positives Verhältnis zu diesem Absicherungsgedanken. Du hast ihn ja gerade so ein bisschen bespöttelt. Das wäre noch meine Frage an dich. Kannst du dem folgen, dass ich sage, jeder junge Mensch sollte, wenn er in eine Beziehung eintritt, sich auch um eine gerechte Absicherung ein paar Gedanken machen?
Nein, selbstverständlich. Also es ist ja nur fair. Wir haben manchmal darüber ein bisschen gescherzt, wenn wir darüber gesprochen haben, hier wie schlimm es wäre. Viele Paare machen sich ja manchmal diese traurigen Szenarien. Oh, was ist, wenn du stirbst und so. Und ihr war das wichtig, so dass ich eine Lebensversicherung halt abschließe, damit natürlich allen was bleibt. Alles andere ist egal. War natürlich ein Spaß an der Stelle, aber der Gedanke erstmal grundsätzlich ist ja richtig. Wir haben alle unsere Verantwortung, sowohl Frauen als auch Männer. Wir haben alle unsere speziellen Bedürfnisse, wir sind alle einzigartig, gar keine Frage, gar nichts dagegen zu sagen. Und Liebe ist heutzutage zumindest etwas inhärent Romantisches. Das ist war ja längste Zeit nicht.
Genau, oft war es ja eher wirtschaftliche Vernunft.
Genau. Vernunft in dem Sinne. Und auch noch meine Großeltern kennen auch so den Spruch, erst kommt die Heirat, später wahrscheinlich die Liebe. Das ist etwas, was halt sich entwickeln kann. So aus einer Gewohnheit wird irgendwann eine Liebe. Okay, kann man diskutieren, aber ich habe auch viele Beispiele gesehen, wo es wirklich so war und dann auch so geklappt hat. Passt. Was machen wir aber, wenn es eines Tages vorbei ist? Egal, wie man vielleicht zusammengekommen ist. Und sich damit zu beschäftigen, ist erstmal was Trauriges. Dass man sich sagt, ich liebe dich, lass uns heiraten, lass uns gemeinsam alt werden. Aber falls es nicht klappt, hier die Unterschrift. Mhm. Das klingt jetzt weniger romantisch. Ich weiß auch nicht, ob man das so trocken mit einem Vertrag unbedingt machen muss. Andererseits, was haben wir sonst für eine Wahl? Also kurz gesagt, ja, wir brauchen diese Absicherung und die gibt es natürlich übrigens auch für Männer. Also wenn wir schon bei Fairness sind, ne, das ist ja auch wieder so was Holistisches. Es ist ja nicht so, dass wir anders vielleicht als mit diesem Goldgeschenk, was zur Absicherung der Frau geht, hätten wir in so einem Ehevertrag natürlich auch die Absicherung für den Mann. Denn das ist ja auch durchaus üblich, dass eine Frau mal besser oder wohl verdient. Wir haben ja darüber schon gescherzt und ich den Ausschnitt auch mal vor 2 Folgen, glaube ich, gezeigt habe, wo Salim Samatou gesagt hat, hier, guck mal, wie der mit dem Geld seiner Frau angeht. Ja.
Flext.
Ja, flext, stimmt. Das war ein originaler Ausdruck. Ja. Das ist durchaus normal, das wird es geben. Also insofern, Absicherung für beide Seiten ist natürlich automatisch eine Absicherung für die Frau. Es ist am Anfang nicht ganz so romantisch vielleicht, ich muss auch zugeben, wir haben das damals nicht gemacht, wahrscheinlich aus Faulheit dann insgesamt. Aber ich kann das auch natürlich allen jungen Paaren empfehlen, gerade in Zeiten, wo die Scheidungsraten so extrem hoch sind und scheinbar immer noch steigen, ist es nur fair, wenn du deinen Partner, deine Partnerin wirklich liebst. Denk doch mal ernsthaft darüber nach, wie ihr euch für die Etwaigkeiten, wie zum Beispiel auch dem vorzeitigen Versterben, ja, will ja auch keiner drüber reden, wie ihr euch da absichern wollt.
Wunderbar. Also, ja, gut, also ich habe dich gefordert, aber Leute, ich würde sagen, er hat bestanden, oder? Der BWLer hier, er ist nicht in die Patriarchatsfalle getappt und irgendwelchen Leuten wird es nicht weit genug gehen und andere finden, wir gehen viel zu weit und das ist...
Die Mitte ist am gefährlichsten.
Die Mitte ist am gefährlichsten, genau. Und ihr seht, wir mögen uns dennoch. Er hat hier vor sich liegen diesen wunderbaren Artikel zum Beutelsbacher Konsens von Ulrike Knobloch. Genau, aus einem Band, den ich ihm mitgebracht habe von der Landeszentrale für politische Bildung. Das hat uns auf den Gedanken gebracht. Genau, ich habe hier dieses Interview vom Spiegel mit der Frau Sick, mit der Betriebswirtin Sick mitgebracht. Also ihr seht, wir bereiten uns vor, wir machen uns ein paar Gedanken über, was wir reden wollen, weil natürlich jede Videocast- und Podcast-Folge auch eine Inszenierung ist. Natürlich. Und damit, also Inszenierung heißt nicht unecht, sondern Inszenierung heißt, wir wollen Inhalte rüberbringen und machen uns dann schon ein paar Gedanken, was ziehen wir an, was ist das Thema, wer fängt an und so weiter. Für Inszenierung, was für mich ein philosophischer Begriff ist, habt ihr aber in der Betriebswirtschaft nochmal einen ganz anderen Begriff.
Absolut, natürlich. Wir kennen ja, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden ja wissen, dass ich mich gerade für Marketingthemen sehr interessiere. Und ein Aspekt davon, was nicht nur dem Marketing gehört, ist zum Beispiel das sogenannte Impression Management, also wie ich es als Individuum und als Unternehmen, als Organisation schaffen kann, ein Bild von mir zu managen. Nicht unbedingt ein künstlich erschaffen, das auch, aber es zumindest managen, also zu steuern, wie andere mich und mein Unternehmen wahrnehmen.
Ist das dann auch, was man als Aufmerksamkeitsökonomie bezeichnet?
Es ist Teil davon.
Es ist Teil davon. Leute, das ist spannend, oder? Das machen wir. Also dann würde ich sagen, dann machen wir das nächste Mal Inszenierung und Impression Management und wir wollen wissen, was es mit der Aufmerksamkeitsökonomie oder Aufmerksamkeitsökonomik auf sich hat. Falls es unverständlich wird, ich übersetze wieder.
Sehr gut.
Genau. Aber ja, dann könnt ihr euch wieder drauf freuen, wenn ich also dann wieder beginne mit Hallo, Herr Professor.
Und Hallo, Herr Doktor.
Blume und Inge.
Zwei Stimmen. Vier Kulturen.